Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich freue mich sehr, heute in eurer Mitte sein zu dürfen und bringe ganz herzliche Grüße mit aus der Nachbargemeinde, der Ikarusallee, das ist noch richtig so, der Evangeliumschristengemeinde. Und wir freuen uns, miteinander verbunden zu sein im Herrn, aber auch im Dienst hier in Hannover, um Hannover herum. Und darf euch ganz, ganz herzliche Grüße auch übermitteln an dieser Stelle. Wir wollen heute über mündiges Christsein nachdenken. Und ich lade euch ein, den ersten Korintherbrief aufzuschlagen in das 16. Kapitel. Wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du das jetzt auch schon gerne tun. Und wir wollen über zwei Verse nachdenken, vor allen Dingen dann auch über Vers 14. Vers 14 war 2024 die Jahreslosung gewesen für das Jahr, nämlich alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und der Kontext von diesem interessanten und herausfordernden Vers, der sich alleinstehend so angenehm auch anhört, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, ist in den Kontext eingebettet von mündigem Christsein. Was bedeutet mündiges Christsein? Darüber wollen wir heute nachdenken. Und wenn man sagt, dass jemand so ein mündiger Mensch ist, wenn wir mal anfangen, darüber nachzudenken, dann hat das eine bestimmte Auswirkung. Auch wir in unserer Gesellschaft, wir leben Mündigkeit aus und wir zertifizieren auch Mündigkeiten, und zwar durch Ausweise. Ich weiß, ihr könnt das jetzt nicht ganz so gut sehen, aber ich habe euch mal meinen Führerschein mitgebracht. Und auf der Rückseite des Führerscheins sind auch die Klassen angegeben, die ich auch bewegen darf. Und dieser Führerschein zeigt meine Mündigkeit im Straßenverkehr. Er zeichnet die Mündigkeit, die ich besitze, zeichnet dieser Schein hier aus. Die Mündigkeit kann auch entzogen werden. Das passiert auch in unserer Gesellschaft. Und deswegen ist Mündigkeit sicherlich ein Thema, was wir alle immer wieder auch im Alltag und aus dem Alltag heraus kennen. Was meinen wir damit, wenn wir von einem mündigen Menschen sprechen? Das heißt dann, dass da jemand volljährig ist, das drückt es aus. Jemand ist auch voll geschäftsfähig, wenn er mündig ist, und auch straffähig. Er oder sie hat volle Bürgerrechte, das gehört zur Mündigkeit dazu. Die Person kann wählen gehen, sie kann auch selbst gewählt werden, wenn sie mündig ist. Ein mündiger Mensch muss für Dinge, die er tut, einstehen und er muss auch die Verantwortung für sein Handeln übernehmen. Das gehört so zum Mündigsein dazu. Mündigkeit hat aber auch noch eine weitere Bedeutung, nämlich die Bedeutung auch der Selbstbestimmung und der eigenen Urteilsfähigkeit. Also wenn man unterstellt, dass ein Mensch mündig ist und man ihm die Mündigkeit auch zuspricht, dann meint man auch, dass dieser Mensch sich selbst bestimmen kann, selbst Entscheidungen treffen kann und auch fähig ist, ein Urteil für seine Lebenssituation auch zu treffen. Oftmals auch im Gesellschaftlichen spricht man dann von einem mündigen Bürger. Von einem mündigen Bürger, damit meint man, dass die Bürger oder die Bürgerinnen auch für sich selbst Verantwortung übernehmen können und selbst Sachen auch selbst beurteilen können. Und das ist so dieser Kontext des ersten Korintherbriefes, den Paulus uns hier auftut, gerade am Ende des Briefes, wo er nochmal so einen Appell zum Ausdruck bringt und sagt, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und der dazugehörige Vers, der davor steht, der das Ganze in einen Kontext bettet, ist nämlich Vers 13. Paulus sagt diesen einen Satz, alles geschehe in Liebe, nicht in einen luftleeren Raum, sondern er sagt zuerst, Vers 13, seid wachsam, steht fest im Glauben, seid tapfer und stark. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Paulus Ziel mit den Korinthern war, sie zu einer Mündigkeit in Christus zu führen. Wenn wir die ersten Kapitel des Briefes lesen, dann sehen wir, dass die Gemeinde in Korinth eben nicht in einer christlichen Mündigkeit lebte, sondern die Gemeinde war abhängig von vielen menschlichen Charakteren, die sie so im Glaubensleben vor sich hielten und ihnen danach folgten. Im ersten Kapitel in Vers 12 und Vers 13 heißt es, Ich rede aber davon, sagt Paulus, dass jeder von euch sagt, ein jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus. Und ein anderer sagt, ich gehöre aber zu Apollos. Und ich aber zu Kephas, welcher Petrus ist. Und ich aber zu Christus, sagen andere. Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus vor euch gekreuzigt worden? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Und Paulus' Ziel durch den Korintherbrief, in den ersten 4 Kapiteln geht es genau um diese eine Frage, eine zerstrittene Gemeinde, die ihren eigenen Charakteren folgt, die eigenen Menschen als Vorbildern setzen. Und in den ersten 4 Kapiteln geht es Paulus darum, der Gemeinde aufzuzeigen, ihr braucht ein neues Denken. Ihr müsst neu denken. Ihr müsst nicht so denken, wie ihr es in Korinth kennengelernt habt, indem ihr auf die Philosophen hört, die so gut reden können. Deswegen bin ich, Paulus, nicht in großer Redegewandtheit zu euch gekommen, sondern in der Kraft des Evangeliums. Auch bin ich nicht zu euch gekommen, um einfach euch vorzustehen und einen neuen Weg aufzuzeigen, um mir nachzufolgen, sondern der zentrale Punkt in den ersten 4 Kapiteln ist, das Wort vom Kreuz ist denen eine Torheit, die verloren gehen. Uns aber ist es Gottes Kraft. Und er sagt, das Kreuz ist der neue Dreh- und Angelpunkt eures Denkens. Nicht die Traditionen, die ihr kennengelernt habt in Korinth. Nicht die philosophischen Diskussionen, die ihr im Areopag vielleicht auch kennengelernt habt. Sondern das Wort vom Kreuz darf euer ganzes Urteilsvermögen nun neu bestimmen. Das Wort vom Kreuz darf euer Denken komplett neu gestalten. Und ihr müsst nicht mehr abhängig sein von dem, was sagt der eine oder was sagt der andere. Ihr müsst euch nicht identifizieren als Nachfolger des Paulus und des Petrus oder anderen Menschen, sondern ihr dürft selbst vom Kreuz her alles durchdenken. Und das Kreuz gibt die Antwort. Nicht die Tradition, nicht das Gesetz Mose, nicht die Philosophie, nicht eure Lebensgewohnheit, die ihr in Korinth kennengelernt habt, sondern das Evangelium, das Kreuz ist der Dreh- und Angelpunkt. Deswegen sagt Paulus dann auch in den ersten Kapiteln, so will ich, dass nichts anderes unter euch verkündigt wird und ich werde auch nichts anderes verkündigen als Christus und ihn als gekreuzigt. Und er nimmt die Gemeinde in Korinth und hat dieses Ziel durch den ganzen Brief hindurch, diese Bindung an Jesus zu bringen und nicht die Bindung an den Menschen. Bindung an Menschen bringt immer Parteiungen mit sich und diese Parteiungen sind in der Gemeinde sichtbar. Bindung an Menschen fördert auch Unmündigkeit. Bindung an Jesus bringt Einheit und fördert mündiges Christsein im Glauben. Und das ist Paulus sein Ziel auch hier am Ende des Briefes, wenn er ausspricht und sagt, seid wachsam, steht fest im Glauben, seid tapfer und stark und alles, was ihr tut, geschehe im Lieben. Deshalb am Ende des Briefes nun diese klare Aufforderung mit dem Bezug auf sie selbst. Wen meint Paulus mit dieser Aufforderung, seid wachsam? Na ihr Korinther, ihr seid jetzt wachsam. Ihr seid jetzt fest im Glauben. Ihr seid jetzt tapfer und stark. Wir als Aposteln, Apollos und Paulus, wir können das nicht für euch sein. Ihr müsst es selber sein. Ihr müsst selber diese Mündigkeit im Glauben in Christus erfahren und ausleben. Und dann werdet ihr wirklich fähig sein, alles, was ihr tut, in Liebe geschehen zu lassen. Und ich lade heute ein, so darüber nachzudenken, über diese 2 Verse, was eigentlich so mündigen Glauben kennzeichnet und was diesen mündigen Glauben eigentlich ausmacht. In Vers 13 finden wir diese Bausteine vom christlichen Mündigsein. Es beginnt mit einer inneren Haltung. Christliches Mündigsein ist nicht etwas, was man einfach nur tut, sondern es beginnt mit einer inneren Haltung. In Vers 13 heißt es, seid wachsam. Ein erster Baustein zum Christsein, zum mündigen Christsein. Als Christ steht man ständig in geistlichen Gefahren. Als Christ kennen wir äußere Kämpfe, aber wir kennen auch umso mehr auch innere Kämpfe. Wir kennen unsere innere Spannungen im Glaubensleben, die sich bemerkbar machen. Und als Christ kennst du diese Spannung sicherlich gut. Und wachsam ist die Grundhaltung in einem gesunden, mündigen Glaubensleben. Wachsamkeit gegenüber den eigenen Schwächen, Wachsamkeit gegenüber den eigenen Anfechtungsmöglichkeiten. Bist du wachsam gegenüber den Anfechtungen in deinem Herzen? Bist du wachsam über die Gedanken, die in deinem Alltag kreisen? Hier beginnt der Kampf. Im Inneren, verborgen, wo es keiner sieht. Der erste Baustein zur Mündigkeit ist Wachsamkeit gegenüber den eigenen Schwächen, den eigenen Anfechtungsmöglichkeiten, Wachsamkeit gegenüber ungesunden und falschen Lehren, die auf uns einprasseln, gerade in unserer medialen Zeit. Falsche Lehre, die uns von Christus abbringen wollen, gegenüber Irrlehren, ist da Wachsamkeit in meiner Seele vorhanden, dem gegenüber? Oder sind alle Türen und Tore geöffnet für das, was mir angeboten wird in dieser großen, weiten Welt? Wachsamkeit gegenüber den falschen Versprechungen dieser Welt. Die Welt verspricht mir Glück und Reichtum, indem ich Lust und Begierde auslebe. Bin ich wachsam gegenüber diesen falschen Versprechungen, die mir täglich in meinem Berufsleben, in meinem Alltag angeboten werden? Ein mündiger Christ ist wachsam im Umgang mit seiner Zeit, mit seiner Kraft, mit seinen Prioritäten. Aber vor allen Dingen ist ein mündiger Christ wachsam in Bezug auf seine Beziehung zu Jesus. Geistliche Wachsamkeit besteht im Kern in einer lebendigen Liebesbeziehung zu Gott. Wachsamkeit ist nicht das eigene Polizeispiel, was ich mir selbst auferlege und sage, ich möchte jetzt genau wissen, wo ich welche Minute verbrauche, sondern Wachsamkeit besteht im Kern, in einer lebendigen Liebesbeziehung zu Gott. Jesus sagt es selbst. Jesus spricht auch über Wachsamkeit. In Matthäus 26 spricht Jesus zu seinen Jüngern, wacht und betet. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Wachsamkeit gegenüber Versuchung. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Geistliche Wachsamkeit besteht im Kern in einer lebendigen Liebesbeziehung zu Gott. Und hier ist dieser erste Baustein der Mündigkeit, Wachsamkeit, wach zu sein. Ein schlafender, ein lauer Glaube wird niemals mündig sein, niemals. Er wird immer in Abhängigkeit zu anderen Menschen stehen. Ein schlafendes Christsein wird niemals mündig sein. Es wird niemals diese brennende Liebe zum Heiland haben. Diese Sehnsucht, Jesus mehr kennenzulernen und ihn bekannt zu machen. Sonst wird immer Ausschau halten, wer hat was, wo, wie gesagt. Und ich glaube, ihr wisst, worüber ich rede gerade, weil wir auch so viele Zugangsmöglichkeiten haben zu Tausenden von guten und zu zigtausenden von schlechten Predigten. Hier ist das Evangelium. Das Evangelium ist, Christus starb für uns. Christus starb für uns, um unsere Sünden, um uns von Sünden zu befreien, um unsere Sünden zu vergeben. Aber nicht nur das, sondern er hat uns geistlich lebendig gemacht, sagt Paulus. Er hat uns geistlich lebendig gemacht zu einem Leben mit Gott, und echtes Leben mit Jesus ist ein waches Leben. Ein echtes Leben mit Jesus, ein Gehen mit Jesus ist kein Schlafwandel, sondern ist ein waches Leben, ein aktives Leben, ein ausgerichtetes Leben. Innerlich Wachsamkeit, sich selbst gegenüber, nach außen hin, den Gefahren der Welt gegenüber und alles, was auf mich eindringen möchte, Gefahren der Lehre gegenüber. Ein christliches Leben ist ein waches Leben, ein mündiges christliches Leben ist ein Leben, welches mit Jesus gemeinsam lebt. Und dieser Ort der Wachsamkeit ist das Gebet. Es gibt ohne Gebet keine Wachsamkeit. Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Und der Punkt ist, wenn ich so mich selber anschaue, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es so, alleine kann ich nicht wach bleiben. Alleine kann ich das nicht. Alleine kann ich nicht wach bleiben. Mir fällt es alleine überhaupt nicht leicht, geistlich wach zu sein oder wach zu bleiben. Zu viel macht mich schläfrig. Zu viel macht mich in meinem Alltag schläfrig. Die Sorgen mit der Familie und den Kindern macht mich schläfrig. Die Ablenkung durch viele Medienangebote und vieles mehr. Und manchmal merke ich förmlich, wie ich geistlich einschlafe, selbst wenn mein Leben gefüllt ist und voll ist, auch mit vielen kirchlichen Dingen voll ist, merke ich trotzdem, dass ich innerlich manchmal tendiere einzuschlafen, geistlich einzuschlafen. Und der einzige Ausweg für mich, um geistlich wach zu sein, den die Schrift mir aufzeigt, ist das Gebet. Nicht dieses Tischgebet, nicht dieses Abendgebet oder dieses Morgengebet, die Sätze, die wir uns angewöhnt haben, um den Alltag zu beginnen, sondern diese echte Gebetszeit, wo wir uns Gott nahen und sich ihm öffnen. Dieses meditierende Gebet, wo ich über sein Wort im Gebet nachdenke und mit ihm darüber rede, wo Ablenkungen und Sorgen so richtig die richtige Stelle wieder einnehmen in meinem Leben und in meinem Denken und alles wieder an seinen richtigen Platz gerückt wird. Und der Punkt ist, alleine kann ich nicht wach bleiben. Alleine kannst du als Christ geistlich nicht wach bleiben. Ich brauche Jesus, der mich wach hält. Ich hoffe, es geht dir genauso. Ansonsten musst du mir dein Geheimnis verraten. Ich kann alleine nicht wach bleiben. Ich brauche Jesus, der mich wach hält. Ich bin ein ganz schlechter Abendautofahrer. Ja? Also wenn ich abends Auto fahre, nachts ist noch schlimmer, da bin ich ganz, ganz schlecht drin. Wir fahren dann immer und meine Frau sitzt daneben. Und das ist die einzige Zeit in unserer Ehe, wo meine Frau mich schlagen darf. Wenn ich nachts fahre. Weil wenn sie immer nicht regelmäßig mal mir einen Stups gibt und fragt, bist du noch wach, laufen wir Gefahr, dass das Auto unkontrolliert eine gewisse Zeit vor sich herfährt. Gott sei Dank gibt es Spurhalteassistente und so, ne? Also die Automobilisten geben alles und machen die Autos sicher und so, ne? Aber ich brauche gerade, wenn ich abends oder nachts fahre, ich brauche meine Frau, die mich wach hält. Und sie bindet mich in Gespräche ein und wir sprechen über vieles, manchmal dreimal. Und ich weiß ganz genau, sie spricht gerade mit mir, obwohl sie eigentlich müde ist, einfach nur, um mich wach zu halten. Im Glaubensleben geht es mir ganz genauso. Ich brauche Jesus, der mich wach hält. Wenn Paulus sagt, seid wachsam, appelliert er nicht an meine Willenskraft. Er appelliert daran, begib dich in diese Gesellschaft, die dich wach hält. Und diese Gesellschaft ist Jesus und der Ort dafür ist das Gebet. Das Gebet. Das echte, offene Gebet, wo wir Gott begegnen, wo wir unsere Seele vor ihm öffnen und ausbreiten und er uns mit seiner Gegenwart berührt. Eine innere Haltung, Wachsamkeit. Der zweite Baustein, den Paulus uns nennt in Vers 13, ist, steht fest im Glauben. Der zweite Baustein zum mündigen Christsein. Glaube heißt aus Hebräer 11 heraus, ein Überzeugtsein. Das heißt, wenn wir über Glaubensleben sprechen, dann reden wir über ein Leben aus Überzeugungen. Ein Leben aus Überzeugungen. Und wenn ich von etwas überzeugt bin, dann brauche ich nicht dazu gezwungen zu werden. Wenn ich davon überzeugt bin, dass das oder das andere gut oder schlecht ist, dann braucht mich niemand dazu zwingen und mir das nicht irgendwie verdeutlichen oder mir eine Regel auferlegen, sondern ich bin davon überzeugt und handle aus Überzeugung. Und deshalb sagen wir ja auch immer wieder, im Glauben gibt es keinen Zwang. Im Glauben gibt es keinen Zwang. Im Glauben gibt es Überzeugung. Der mündige Christ baut nicht auf die Aussagen und die Erkenntnisse und die Meinungen von anderer und übernimmt sie einfach, sondern er stellt alles auf den Prüfstein seiner Überzeugung. Ja, Luther würde sagen, allgemeines Priestertum, jeder hat das Recht, die Schrift zu lesen, zu interpretieren, zu verstehen, zu wachsen, zu prüfen. So wie Paulus es zu den Philippern sagt, ihr prüft alles. Ja? Ich meine, das war auch die Jahreslosung, die dieses Jahr gerade auch über dieses Jahr steht, ja, dass wir alles prüfen sollen, das Gute behalten sollen. Und der mündige Christ baut eben nicht auf die Aussagen und Erkenntnisse von anderen. Er nimmt sie wahr, er nutzt sie, um sich selbst zu prüfen, er nutzt sie, um selbst zu wachsen, aber er adaptiert sie nicht einfach ungeprüft, sondern er stellt alles auf diesen Prüfstand seiner Überzeugung. Und woher bekommt der mündige Christ seine Überzeugung? Und die Antwort ist natürlich aus dem Wort Gottes. Woher nimmt der Christ seine Überzeugungen? Von wem lässt er sich überzeugen? Na, von dem Heiligen Geist, der ihn in alle Wahrheit leitet. Was ist denn alle Wahrheit? Ja, dein Wort ist Wahrheit, Johannes 17. Ein mündiger Christ, der fest im Glauben steht, der kennt seine Bibel. Der weiß auch, mit seiner Bibel umzugehen. Er kennt seine Freiheit im Glauben und lässt sich nicht beirren oder verwirren, sondern er lässt sich gerne durch Gottes Wort korrigieren und auch leiten. Und genau hier im Wort Gottes findet die Reife statt, die Reife zu einer Mündigkeit. Im Galaterbrief 5 sagt Paulus, so steht nun fest, also genau die gleiche Begrifflichkeit, so steht nun fest in der Freiheit, zu der Christus uns befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Und genau das finden wir im Evangelium auch. Christus hat uns zum Glauben gerufen, zu einem Leben aus Überzeugung, dass er der Retter ist, dass er der Heiland ist, dass er der Herr ist, dass er der König aller Könige ist. Und sein Evangelium ist absolut glaubwürdig. Und sein Wort ist Geist und Wahrheit und Leben. Und eine echte Lebensleitung findet in Freiheit statt, wenn sich der Mensch anfängt, wirklich in Gottes Wort zu vertiefen und zu lernen, wie er Gottes Wort in sein Leben anwenden kann. Ich weiß persönlich, dass mein Glaube durch echtes Bibelstudium wächst, und du weißt das auch. Und nichts kann es ersetzen. Nichts kann echtes Bibelstudium ersetzen. Das Wort zu hören, das Wort aufzunehmen, das Wort zu verinnerlichen, es ist Psalm 1. Es ist das Gepflanztsein an Wasserbächen. Es ist das Nachsinnen über dein Wort Tag und Nacht. Es ist Gefülltsein. Es ist 5. Mose 6. Es ist dieses Gefülltsein des Alltags mit dem Wort Gottes. Dein Wort ist an meinen Wänden. Und wenn ich morgens aufstehe und wenn ich mich niederlege und wenn ich mit meinen Kindern spreche, hat dein Wort immer Raum. Dein Wort ist an meinen Händen. Deswegen die Juden, vor einigen Wochen waren wir in Jerusalem gewesen mit einer kleinen Gruppe, und da waren wir wieder an der Klagemauer. Dann sieht man ja auch, wie die Juden sich vorbereiten zum Gebet, und die Rabbiner, und sie binden sich ja dann die Riemen um und haben hier ihr Kästchen mit Gottes Wort drin. Das schneiden sie sich um die Hand und auch an die Stirn. Das ist ja 5. Mose 6. Dein Wort soll mein Denken leiten. Dein Wort soll meine Hände leiten. Mein Handeln soll geleitet sein durch Gottes Wort. Dein Wort soll mein Leben verändern. Dein Wort ist die Richtschnur meines Denkens. Ich brauche dein Wort, welches mein Denken immer wieder wäscht. Epheserbrief, Kapitel 6, wenn es um die Ehemänner geht und die christliche Hausordnung. Da wird gesagt, dass sie ihre Familie heiligen durch das Wasserbad im Wort. Was ist denn dieses Wasserbad im Wort? Es ist dieses Waschen der Familie mit dem Wort Gottes täglich. Es ist dieses Waschen meines eigenen Denkens mit dem Wort Gottes täglich. Weil mein Denken ist ohne Gottes Wort kein Maßstab. In mir ist keine Quelle der Wahrheit, und in dir ist auch keine Quelle der Wahrheit. Wir alle sind abhängig von Quellen der Wahrheiten, und wir alle suchen Quellen von Wahrheiten. Die Frage ist, wo? Hier ist die Quelle der Wahrheit, die unser Denken in kleine Scheiben schneidet, und sie ist ein Richter der Gedanken. Gottes Wort richtet mich aus, es wäscht mein Denken. Es gibt kein mündiges Christsein ohne Gottes Wort. Es gibt kein mündiges Christsein ohne Bibelstudium, ohne Bibelanwendung. Ich merke es stark in meinem Leben, und du vielleicht auch. dass wenn mein persönliches Leben mit Gottes Wort, wenn ich es vernachlässige, meine Glaubensüberzeugungen anfangen zu wanken. Ich brauche Gottes Wort, um mündiges Christsein zu leben. Steht fest im Glauben, fest verwurzelt im Wort Gottes. Der nächste Baustein und der letzte Baustein für die innere Haltung ist, sei tapfer und stark. Eine ganz interessante Wortbedeutung, auch interessant, dass Paulus sie hier in dem Korintherbrief verwendet. In Korinth war auch eine Stadt, war eine unglaublich lebendige Stadt und es war auch eine Stadt, wo viele alte Soldaten ihren Ruhesitz gefunden haben. Deswegen im Korintherbrief findest du immer wieder auch so Soldatensprache. Und diese Soldatensprache kommt hier zum Ausdruck. Seid tapfer und stark. Wortwörtlich kann man es eigentlich übersetzen mit handelt wie Männer. Eine Aufforderung der Ermutigung, welcher meistens vor jeder Schlacht an die Soldaten gerichtet wurde von den Hauptmännern. Seid tapfer und stark. Jetzt handelt wie Männer. Jetzt zieht euer Schwert und tut eure Pflicht. Und das ist die erste Bedeutung, diese Bereitschaft, das Notwendige zu machen. Nicht das, was man gerade will. Mündig zu sein, mannhaft zu sein, bedeutet, in diese Bereitschaft zu treten, das Notwendige zu machen und nicht das, was man gerade will. Das Notwendige in der Familie ist, abends eine stille Zeit mit der Familie zu tun und zu organisieren und zu initiieren. Aber eigentlich will ich auf dem Sofa sitzen und mir eine Serie ansehen. Sei tapfer und stark, tu das Richtige, das Notwendige. In der Gemeinde genauso. Das Notwendige ist, zu gehen und zu dienen mit den Gaben, die Christus uns anvertraut hat. Ob man Bock hat oder keinen Bock hat, spielt da wenig Rolle. Tapfer und stark zu sein, ist nicht etwas Innerliches, was man finden muss, sondern ist diese Aufforderung, sich innerlich Gott hinzugeben. Die zweite Bedeutung, die geht noch ein bisschen weiter nach vorne. Bleibt nicht stehen. Handelt wie Männer. Dieses seid tapfer und stark heißt immer, bleibt nicht stehen. Seid nicht mit dem Status quo zufrieden, sondern geht immer einen Schritt weiter. Niemals einen Schritt zurück. Seid tapfer und stark. Niemals einen Schritt zurück. Immer einen Schritt nach vorne. Immer einen Schritt weiter. Der nächste Glaubensschritt. Was erwartet uns dieses Jahr? Seid tapfer und stark. Die innere Haltung der Tapferkeit und der Stärke ist eine Folge der zwei ersten Steine, Bausteine des mündigen Christseins, nämlich der Wachsamkeit und der Festigkeit. Niemand, der nicht wachsam ist und niemand, der nicht fest ist, wird auch nicht tapfer und stark sein können. Man muss schon wissen, wofür man einsteht. Im Epheserbrief ruft Paulus in Kapitel 6 genau das Gleiche zu den Ephesern. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark. Aber hier gibt er uns den Schlüssel in Epheser 6. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das Evangelium zeigt uns, dass diese Haltung nicht leicht zu finden ist. Selbst für Jesus war diese Haltung der Tapferkeit und der Stärke nicht leicht zu finden. Er ist uns ein Vorbild von tapfer und stark zu sein. Er ist uns ein Vorbild von dem Notwendigen zu tun und nicht das, was er tun will. Und es gibt Gott sei Dank diese Situation, die uns berichtet wird in den Evangelien von Jesus im Garten Gethsemane, wo er seine innere Haltung erkämpft an dem richtigen Ort, im Gebet, im Gespräch mit Gott. Und diese Haltung der Tapferkeit und Stärke im Gebet erringen muss in seiner Beziehung zum Vater. Wenn es möglich ist, lass diesen Kelch vorübergehen. Lass ihn vorübergehen. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Tapferkeit und Stärke, das Notwendige zu tun, finden wir nicht in uns selbst. Christus hat es nicht in sich selbst gefunden, sondern in Gemeinschaft mit seinem Vater hat er genau diese Stärke gefunden und diese Bereitschaft, nun das Notwendige zu tun und ans Kreuz zu gehen für die Sünden der Welt. nicht weil er wollte, sondern weil er gehorsam war bis zum Tod. Verlass dich drauf, dass Gott dich stärkt und dass Gott dich tapfer macht. Diese Tapferkeit und Stärke ist ein Resultat von einem wachen Christsein und von einem festen Christsein. Der Herr gibt Stärke. Der Herr schenkt Tapferkeit. Wir hatten ja vor anderthalb Jahren, das Adventskonzert gemeinsam auch absolviert. Ja, das war ja eine schöne Gemeindeaktion hier in Hannover. Und ich erinnere mich noch gut, ich durfte da auch mitsingen. Und dann waren wir da in der Probe in der Star-Event-Halle. Und die Probe, alles war aufgebaut und die Tontechniker spielten noch rum und hatten noch so wenig im Griff gehabt. Und der Chor fing an zu singen und das Orchester fing an zu spielen. Und ich stand etwas weiter hinten noch und hörte so zu und dachte mir, alter Schwede, was für eine Katastrophe. Das geht voll in die Hose. Und es war solange ich mich zurückerinnern kann, in all den Dienstjahren auch, war das wahrscheinlich der einzige Abend, wo ich für die Tontechniker in nichts gebetet habe. Herr, das können jetzt nur noch die Tontechniker irgendwie retten. Die Akustik ist eine Katastrophe in dieser Halle. Und der Herr hat Gnade geschenkt und das Adventskonzert war ein sehr schönes Ereignis. Und die Tontechniker haben Wege gefunden, um auch dort die Akustik herzustellen im Raum. Und der Herr hat es gesegnet. War das tapfer und stark? Erstmal nicht. Aber in dieser Gebetszeit dann am Abend und als wir den nächsten Tag dann auch gingen, war eine sehr große Ruhe in uns allen. Und das war etwas, wo Gottes Gegenwart deutlich wird: Seid stark in der Macht seiner Stärke. Wenn du im Namen Jesu unterwegs bist, der Herr ist an deiner Seite. Er stärkt dich. Mündiges Christsein hat also diese drei Bausteine der inneren Haltung. Und nun kommen wir zu unserem Vers 14, wo die Handlung auf einmal, diese äußere Handlung auf einmal sichtbar wird. Und da kommt nämlich dieser Vers zum Tragen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Die Beschreibung der inneren Haltung eines mündigen Christen sind schon mit echt starken Begriffen gefüllt, nicht wahr? Mit wach und fest und tapfer und stark. Man könnte nun meinen, dass so eine Haltung von einem mündigen Christen, der diese innere Haltung hat, wach zu sein und fest zu stehen und tapfer und stark zu sein und nach vorne zu gehen, dass so ein Christ wie so eine Dampfwalze durchs ganze Leben marschiert und alles um sich herum einfach platt machen kann, weil er hat die Wachsamkeit, die Festigkeit und die Tapferkeit, dies auch zu tun. Und dann kommt aber Vers 14, der genau das Gegenteil uns aufzeigt. Und ja, wach, fest, tapfer und stark, aber alles, was du jetzt tust, das tust du nicht als Dampfwalze, nicht in der Gemeinde, nicht in deiner Familie, nicht in deinem Berufsleben, sondern alles, was du tust, tust du in Liebe. Das ist die äußere Haltung eines mündigen Christens. Er ist kein Streithahn. Er ist nicht derjenige, der immer vorangeht und brachial sich immer durchsetzen muss in allen Dingen, sondern die äußere Haltung ist alles. Alles ist ein sehr vollkommenes Wort. Es schließt wirklich alles ein. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das alles, was ihr tun werdet aus Stärke und Tapferkeit und Festigkeit oder Wachsamkeit, all das geschehe in Liebe. Das ist der absolute Kontrast zu diesen starken Begriffen aus Vers 13. Vers 14 ist ein absoluter Kontrast zu den Begriffen, zu diesen ganzen Adjektiven in Vers 13. Aber hier ist Paulus seiner Argumentation im ganzen Korintherbrief absolut treu. Er hat aufgezeigt in diesem ersten Korintherbrief, der einzige Weg zurück zur Einheit von einer zerrissenen und zerspaltenen Gemeinde, wo jeder sich irgendjemanden als Vorbild nimmt und irgendjemanden nachfolgt, der einzige Weg zurück zu dieser Einheit ist Kapitel 13, nämlich der Weg der Liebe. In Apostelgeschichte 18 lesen wir, wie Paulus selbst diese Gemeinde gegründet hat. Er ist also der Gemeindeleiter. Es ist also wirklich seine Heimatgemeinde. Und in diesem Brief versucht er, die Zerrissenheit der Gemeinde zu heilen, und er weist auf Missstände hin. Und jedes einzelne Thema, was er aufgreift, beleuchtet er vom Kreuz her und sagt, das Denken vom Kreuz kann dir aber hier eine Lösung anbieten. Und dann kommt er aber zu Kapitel 13 und sagt, wenn ihr aber wirklich Einheit erleben wollt, dann gibt es nur einen einzigen Weg, und er nennt ihn, es ist der vortrefflichere Weg, es ist der Weg der Liebe. Die Liebe ist langmütig und ist gütig, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre und sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Die einzige Chance, diese Gemeinde in Korinth, diese zerrissene Gemeinde in Korinth zu einen, ist dieser Weg der Liebe. Ist dieser Weg der Liebe. Und all diese Adjektive, die hier in Kapitel 13 genannt werden, sind auf den Nächsten bezogen. Die Liebe dient. Liebe dient immer. Du kannst nicht langmütig und gütig zu dir selber sein. Die Liebe ist langmütig und gütig. Du kannst langmütig und gütig nur zum Nächsten sein. Du kannst dich auch selbst nicht beneiden. Hast du das schon mal probiert, dich selbst zu beneiden? Die Liebe beneidet nicht, das kannst du nur dem Nächsten gegenüber. Alles, was hier aufgelistet ist in Kapitel 13 in Bezug auf die Liebe, ist immer auf den Nächsten ausgerichtet. Die Liebe dient, und wenn die Bibel von Liebe spricht, dann meint sie nicht dieses ich muss es unbedingt haben, ich muss es in Besitz nehmen, sondern ich bin bereit zu geben, ich bin bereit, mich selbst aufzugeben. Und Gott definiert selbst diese Liebe im Evangelium, in dem er seinen Sohn gab. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Wie hat er die Welt geliebt? Dass er seinen eigenen Sohn gab. Liebe gibt. Liebe gibt sich selbst auf. Christus gibt sich für seine Gemeinde auf. Und genauso ist der mündige Christ, der wach ist, der fest ist, der tapfer und stark ist, in all seinen äußeren Handlungen ist er nicht die Dampfwalze, sondern ist er wirklich ausgeprägte Liebe. In seinem Umgang mit den Nächsten, im Umgang mit schwierigen Personen, im Umgang mit seiner Familie, im Umgang als Arbeitskollege und als Vorgesetzter oder als Mitarbeiter. Sein Ausdruck ist, ich bin bereit zu dienen, ich bin bereit zu geben, ich bin bereit, mich hinzugeben. Wenn ich so dieses Bild sehe, wach, fest, tapfer, stark, aber auch Liebe in der äußeren Haltung, dann kann ich es nicht anders sagen, mündige Christen sind auch gerade in der Gemeinde, das sind die sanften Riesen. Das ist ein gutes Bild. Mündige Christen sind sanfte Riesen, die wach sind, die feststehen, die nicht zurückschrecken, sondern tapfer und mutig nach vorne gehen. Aber in all ihren Handlungen sind sie so wie Christus selbst, sanftmütig, und von Herzen demütig. Demut, Mut zum Dienen. Das ist die Definition von Demut. Mut zu haben, zu dienen, das ist Liebe. Mündige Christen sind die Säulen in der Gemeinde, die jede Gemeinde braucht. Es sind diese sanften Riesen, die innerlich wach und fest und tapfer und stark sind, und äußerlich handeln sie in Liebe, im Dienst für den Nächsten. Wie würde mein Leben aussehen, wenn ich entweder alles aus Liebe mache oder alles, was nicht aus Liebe ist, einfach weglasse? Wie würde mein Leben aussehen in meiner Familie, in der Gemeinde, in der Gesellschaft? Der Johannes Hartel, der katholische Theologe, der hat 2024 in einem Artikel, hat er von einem schleichenden Verlust der Liebe zu Gott hingewiesen. Und Hartel zufolge können christliche Aktivitäten auch zu einem Ersatz für die Liebe zu Gott werden. Du kannst im Namen Gottes so aktiv werden, dass du Gott verpasst. Aktivitäten könnten zu einer Falle werden, wenn man sein Herz vernachlässige. Und Hartel rief dazu auf, der Zeit mit Jesus Christus Vorrang zu geben. Entscheidend sei zu wissen, dass man von Gott angenommen und von Gott geliebt ist, auch wenn man nichts leistet. Und sein Aufruf ist, kehr zurück zu dieser simplen Wahrheit, dass du von Gott geliebt bist. Und ich weiß, wir stimmen mit dem Johannes Hartel in fast allen oder in vielen Punkten sicherlich nicht zu. Und vieles sehen wir ganz kritisch, sicherlich. Aber an diesem Punkt hat er einen wirklich guten Punkt auch wieder getroffen. Diese einfache Wahrheit, ich bin geliebt, auch wenn ich nichts leiste. Und genau hier startet Mündigkeit. Mündigkeit startet nicht, dass wir jetzt nach der Predigt loslaufen und uns einen Lebensplan aufbauen und sagen, jetzt möchte ich aber ein mündiger Christ werden, deswegen Maßnahme 1, 2, 3, 4. Sondern ein mündiges Christsein startet genau hier an diesem Punkt, sich Gott neu zu nahen. Und genau dazu möchte ich euch auch ermutigen, auch durch diese Predigt und durch diesen Gottesdienst. Gott liebt mich und ich liebe ihn und du liebst ihn. Und genau das ist der Startpunkt, diese persönliche Beziehung zu Gott, die im Gebet zu finden ist, die im Wort Gottes zu finden ist und in der Lebensausführung, in der Nachfolge sichtbar wird durch Tapferkeit und vor allen Dingen sichtbar wird auch in meinem Leben dann, indem ich die Dinge, die ich anpacke, in meiner Familie, in der Gemeinde oder wo auch immer Gott mich hingestellt hat, dass ich die dienend anpacke, so wie Christus gedient hat. Möge der Herr uns heute neue Kraft geben und neuen Mut geben, in seine Gegenwart zu treten, um sich von ihm verändern zu lassen, um sich von ihm schleifen zu lassen, zu einem mündigen Christsein. Amen.